Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Die Globalisierung hat den Kapitalismus auf Höchstform gebracht. Die Macht, die auf den Finanzmärkten der Welt entscheidet, hat inzwischen auf dem ganzen Globus zur Auszehrung und Ausplünderung von Mensch und Natur geführt. Den Mächtigen muss endlich Einhalt geboten werden, soll das Leben der Menschen überhaupt noch eine Chance zu seiner Entwicklung haben. Schon lange nicht mehr war so vielen Menschen klar, dass etwas geschehen muss, wenn ihr Leben nicht der absurden Sachlogik der Lebensverwertung erliegen soll. Es regt sich Widerstand in den vielen kulturellen und wirtschaftlichen Bereichen, denen bislang noch die immanente Vernunft einer bürgerlichen Gesellschaft zugerechnet worden war, deren Begründungen und wirkliche Grundlagen in Wahrheit aber immer verkommener sind und deren Verfall hierdurch kenntlich geworden ist. Wo diese noch mit dem Begriff einer sozialen Marktwirtschaft ummantelt war, herrscht heute ein Feudalismus des Grundbesitzes von Gütern, welche die allgemeinen Lebensgrundlagen der Menschen selbst ausmachen, weil sie ihre Natur und Kultur darstellen. Widerstand ist lebensnotwendig und eine Widerstandskultur ist die wesentliche Widerstandsform für eine solche geschichtliche Lage. Ich habe deshalb die Ansätze von gesellschaftlichen Widerstandsformen zusammengestellt und eine Diskussion unter hieran beteiligten Menschen angezettelt. Mit ihnen will ich reden und herausarbeiten, wie sich im Zusammenhang und Zusammengehen der vielen nicht nur ein Bewusstsein über diesen Widerstand verstärken, sondern sich auch dessen Richtung konzentrieren lässt. Diese Diskussion soll über mehrere Runden gehen, welche einmal monatlich über Radio Lora gesendet werden. So sitzen wir heute zum ersten Mal hier beisammen. Es ist zwar ein etwas eckiger Tisch, aber nennen wir ihn einmal trotzdem rund. Einen runden Tisch zum Thema Widerstandskultur. Rund, das heißt ja nur, dass keine Ecken und Spitzenpositionen interessieren, sondern einzig die Frage, was verschiedene Menschen aus verschiedenen Ecken der Gesellschaft zu dieser Diskussion beitragen können. Es sind hier heute versammelt Mechthild Birkenbach von Verdi, dort Streikleiterin und Betriebsrätin, Konrad Schuler vom ISW, dem Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung, Klaus Schreer vom Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus, Jochen vom Grundlagenarbeitskreis von ATTAC und Eckhard Thiel vom Eine Welthaus. Fangen wir doch gleich mit der jüngsten Geschichte an.
Da war ja jetzt ein Streik von Verdi und das Ergebnis war eigentlich katastrophal, sagen die meisten. 6,5% Lohnsenkung, 4 Stunden mehr Arbeitszeit. Wie fühlt man sich nach 5 Wochen Streik, wenn das so zu solchen Resultaten kommt?
Das sind eigentlich 2 Fragen. Bevor ich darauf eingehe, wie ich mich fühle, will ich gleich mal korrigieren, dass diese 6,5% Lohnsenkung zwar in den Medien so vorgestellt wurde, aber dann würde sich wirklich die Frage stellen, warum haben wir gestreikt? Reell haben wir eine Lohnsicherung vereinbart. Das heißt, jeder Beschäftigte hat am 1.7. genauso viel Geld wie vorher. Das ist existenzsichernd. Das war für uns ein wesentlicher Punkt, auch überhaupt, dass das durch die Urabstimmung dann angenommen werden konnte. Es ist zwar eine Absenkung formal passiert, aber diese wird ausgeglichen vom Arbeitgeber über 18 Monate. Und nach 18 Monaten haben wir wieder eine Möglichkeit, in eine Tarifrunde zu gehen und praktisch dem wieder gegenzuwirken. Was die Krux bei der Sache ist, wir hätten jetzt eigentlich eine Lohntarifrunde gehabt. Die ist damit ausgefallen. Das heißt, wir haben keine Lohnerhöhung, wie es uns eigentlich jetzt auch zustehen würde. So, das mal nur zur Lohnsenkung. Die 4 Stunden Arbeitszeit ist bitter, sehr bitter. Also ich will hier nicht verhehlen, dass ich mit dem Lohnabschluss in keiner Weise einverstanden bin. Aber da muss man vielleicht untersuchen, woran es lag und was wir hätten tun müssen. Vielleicht können wir da auch noch drauf eingehen, wo ich auch gewisse Fehler sehe in der Verantwortlichkeit auf Bundesebene. Aber nur mal zur Darstellung, diese 6,5% reell passieren bei den Beschäftigten im Moment nicht und das ist wichtig. Also das war keine übliche Lohntarifrunde, wie man sie kennt, wie sie jetzt bei der IG Metall gelaufen ist in anderen Bereichen. Das hätten wir gerne gehabt und hätten auch Anspruch darauf bei den Milliardengewinnen der Telekom. Sondern hier ging es um eine Auseinandersetzung, die Beschäftigten abstürzen zu lassen. Geplant, ich sag mal im Nachhinein, langer Hand geplant von der Telekom, von dem Vorstand. Denn hier ging es um die Ausgliederung. Wir waren noch in der T-Com, also in der Deutschen Telekom Aktiengesellschaft, in der Mutter. Und hier hat man den Trick angewandt, uns auszugliedern. Also Ausgliederung ist das Mittel, um Tarifverträge in den Boden zu stampfen. Was wir über 30, 40 Jahre über Tarifpolitik sichern konnten, ist einfach in den Müll gestampft worden. So, mit dem Mittel der Ausgliederung, und das macht der Gesetzgeber möglich, weil da liegt auch eine Ursache des Übels, neben der Privatisierung, wo wir vielleicht nachher nochmal drüber reden können. Der Gesetzgeber gibt her über das BGB 613a, dass der Arbeitgeber dies tun kann. Und dagegen kann man nicht mal streiken. Das kann er tun. So, und mit dieser Ausgliederung hätten wir ein Jahr noch Schutz gehabt mit unseren Tarifverträgen. Aber auch das hat er zunichte gemacht, indem er fiktiv 3 GmbHs gebildet hat mit jeweils 70 Beschäftigten. Dort bestanden schlechtere Tarifverträge, die eine ganz andere Wurzel haben, und über den Weg haben wir nicht mal dieses eine Jahr Schutz, sondern haben wir ab dem Tag der Ausgliederung die schlechten Bedingungen. Und wir haben uns in dem Arbeitskampf gewehrt gegen diese schlechten Bedingungen und haben versucht zu retten, was zu retten ist, aus den alten Verträgen heraus. Wir haben einen Kündigungsschutz bis 2012 erreicht. Das ist für viele eine wichtige Kiste, weil wir ja auch immer erpresst werden mit Arbeitsplatzvernichtung. Also seit der Privatisierung sind bei uns über 140.000 Arbeitsplätze vernichtet worden. Das muss man sich mal vorstellen.
Punkt, ne? Ja. Der da überall durchscheint.
Und seit dieser Zeit, seit über 10 Jahren, seit der Privatisierung, leiden die Menschen unter dem Druck des Verlustes des Arbeitsplatzes. Sie sind nicht arbeitslos geworden, sie sind aber in eine Beschäftigungsgesellschaft geschickt worden oder frühzeitig rausgedrängt worden mit Abfindungen und solchen Regelungen. Mhm. Und diese Angst herrscht dermaßen in den Köpfen vor, dass es so eine hohe Bedeutung hat, dass wir seit Jahren ja schon auf Löhne verzichtet haben, auf Lohnerhöhungen, auf vieles. Mhm. Und auch dieses ist eine Methode, anzuwenden, dass reell der Arbeitgeber jetzt für uns so viele Einbußen letztendlich durchsetzen konnte.
Ja, da stellt sich ja auch die Frage, wie weit Streik dann überhaupt noch möglich ist. Da scheint ein ganz anderes Potenzial an Existenzangst dahinter zu sein, als wir es früher gekannt haben, wo noch die Arbeiter sozusagen als Subjekte, die ihre Arbeitskraft auf den Markt gekommen sind, verkauft haben und gehandelt haben um den Preis. Das scheint dann nicht mehr so zu laufen. Konrad hat ja auch dazu einiges geschrieben über das Kapital, das praktisch von außen her kommandiert, also nicht mehr innerhalb des überschaubaren Verhältnisses zwischen den Lohnarbeitern und den Investoren, sondern vom Weltmarkt her kommen Kräfte da rein, die sozusagen die Erpressungsgrundlage sind, wo die Aktionäre oder das Aktienkapital dahinter steckt, wo Outsourcing allein aus Kostenersparnisgründen, die vor Ort überhaupt keinen Sinn haben, laufen, wo Betriebe geschlossen werden, obwohl sie noch irgendwo wirtschaftlich sind, also vom Arbeitsablauf her gesehen wirtschaftlich, sie verkaufen noch ihre Produkte, aber werden trotzdem niedergemacht. Konrad, könntest du vielleicht mal dazu was sagen, was ihr genannt habt, oder der Leo Meyer hat das genannt, dass die Beschäftigten auf die Streckbank betrieblicher Bündnisse für Arbeit gezwungen werden und dabei letztlich immer den Kürzeren ziehen müssen?
Ja, so was Ähnliches ist ja jetzt gelaufen bei der Telekom. Also da komme ich jetzt natürlich doch drauf zurück, weil ich verstehe die Maggie, dass sie als aktive Gewerkschafterin versucht, so viel Honig zu saugen aus dem Abschluss, wie es geht. In Wahrheit war das eine Niederlage von Verdi, und zwar eine sehr bittere. Und ich meine, dass der Verdi-Apparat sie zu verantworten hat. Streiks sind sehr wohl möglich, das hat ja auch der Verdi-Streik gezeigt. Die Kollegen waren kampfbereit, die Kolleginnen auch, vielleicht sogar noch mehr, weil die Angst um die Familie, wie zitiert, ist allgegenwärtig. Man weiß, ich kann damit nicht leben, wenn die mir jetzt nochmal 30% nehmen. Darum ging es ja unter anderem ganz konkret. Dann kann ich meine Existenz nicht mehr fristen. Also war die Streikbereitschaft da und sie wurde von der Gewerkschaft nicht voll ins Feld geführt. Das kann man im Einzelnen belegen. Schon die Auslagerung. Verdi hat darauf verzichtet, den Kampf gegen die Auslagerung zu führen. Der Paragraph 613 BGB, 613a, ermöglicht es, auch dagegen vorzugehen. Nicht per Streik, aber per einzelnen Widerspruch. Den hätte man organisieren können. 10.000, 30.000 Widersprüche von Telekom-Beschäftigten und die Telekom hätte einknicken müssen. Man hatte eine Demonstration in Berlin angekündigt gegen den Hauptanteilseigner. Das ist ja der Bund. Die Bundesregierung ist ja der größte Aktionär von der Telekom. Also muss man Druck machen, politisch gesehen. Man hat für den 27. Juni damals eine Kundgebung in Berlin geplant und hat die abgeblasen, bevor man nochmal in die Tarifrunde einstieg. Also man hat dem gegenüber signalisiert, wir setzen nicht die Kraft ein, die wir wirklich haben. Man hätte es machen können, man hätte aber damit einen, wie soll ich sagen, einen prinzipiellen Konflikt riskiert. Man hätte die Gewerkschaft und ihre Mitglieder, 70% der Telekom-Beschäftigten in diesem Bereich sind Mitglied der Gewerkschaft. Man hätte also Zehntausende in den Kampf geführt und der wäre sofort ums Prinzipielle gegangen. Denn es gibt jetzt aus der Logik, und da komme ich auf deine Frage ganz direkt, aus der Logik des Kapitals heraus keinen Spielraum mehr zur Befriedigung größerer materieller Ansprüche. Mhm. Ja, die sagen, wenn ihr nicht funktioniert, gehen wir ins Ausland, sage ich jetzt mal so. Mhm. Oder wir nehmen ausländische Arbeiter hier herein. Also das Weltarbeitspotenzial ist um 400% in den letzten 15 Jahren gestiegen. Vierfach so viel Arbeitsangebot als vorher. Und zwar außerhalb der Industrieländer, außerhalb Deutschlands. Und dann bedrohen die Arbeitgeber. Also, wenn ihr nicht über den Stock springt, gehen wir weg und ihr habt gar nichts. Und gegen diese miserable Logik, Erpressungslogik, hätte die Gewerkschaft den Kampf führen können, allerdings auch müssen. Also wenn sie kämpft, geht es jetzt immer um prinzipielle Fragen. Und davor schreckt die Gewerkschaft noch zurück. Mhm. Sie ist noch nicht so weit, und das müssten die Mitglieder mit ihrem Druck besorgen, dass sie das wirklich riskiert. Es gibt in dem Sinn Streik und Auseinandersetzung im alten, quasi gemütlichen Bündnis. Wir streiken ein bisschen und dann geht ihr 2% höher oder ihr macht den Kündigungsschutz für ein Jahr länger und so. So geht es nicht mehr. Ja, man kommt sofort an diese grundsätzliche Barriere. Und das scheint mir die Aufgabe der nächsten Monate und Jahre zu sein, dass die Gewerkschaft den Kampf an dieser Barriere aufnimmt.
Jetzt schalte ich mich mal an. Was mir auffällt, ist, bei der ganzen Privatisierung hat meines Erachtens die Politik als regulierendes Element sowieso versagt. Teilweise auch die Gewerkschaften, also diese Form von Arbeitskämpfen und Erpressungsversuche, waren vorhersehbar, sage ich mal. Und genau wie es zum Beispiel die Bundesregierung geschafft hat, für die Netzbetreiber, sei es Energie, sei es Telefon und so weiter, dafür hat sie immerhin eine Gesellschaft gegründet, wäre eine Gesellschaft nötig gewesen, die sich um die sozialen Belange kümmert und in Formen gießt, die erträglich sind. Wurde nicht gemacht, würde ich sagen, ist ein Versäumnis unserer Spezialdemokraten. Die wissen scheinbar gar nicht mehr, wovon sie reden oder ergeben sich den Verhältnissen, wie sie gerade sind. Und da habe ich wirklich einen Unmut gegenüber unseren Politikern, wie sie alle da sind.
Ich will den Kapitalismus lieben.
Runter mit den Niedriglöhnen, Rente mit 90, nie wieder Sozialstaat. Und ein dreifach hoch der 80-Stunden-Woche.
Ich will den Kapitalismus lieben.
Ihr seid schließlich Deutschland.
Ich will und kann es nicht. Und das wird so weitergehen, bis einer von uns zusammenbricht.
Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht.
Also zu dem Thema Arbeitszeit hätte ich ganz gerne noch was gesagt. Wir hatten ja die 34-Stunden-Woche Und die haben wir deswegen bekommen, weil wir auf Lohn verzichtet haben. Also Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld wurde gestrichen. Und die Beschäftigten haben diese Einbuße sehr bitter hingenommen, weil wir, wie gesagt, alle keine Höchstverdiener sind oder Hochverdiener. So. Aber sie haben das hingenommen auch mit dem Argument, dass 10.000 Arbeitsplätze bei uns zu dieser Zeit nicht abgebaut wurden. Also wir haben 10.000 Arbeitsplätze gerettet. Und das war eine gute Tat und aus dem Grund haben das die Mitarbeiter gemacht. Zusätzlich wurde uns natürlich auch gesagt von unseren Chefs, Mensch, denk doch mal mehr Lebensqualität, mehr Zeit für die Familie, Bildung, Kultur. Ne? Und dann haben wir alle gesagt, okay, also gut, beiß mal in den sauren Apfel, wir machen das. Und das war ein guter Weg. Das war ein guter Weg. Das war der richtige Weg. Das war der richtige Weg. Und nur deshalb pflichte ich dem bei, dass wir den Schritt gehen müssten. Aber sie sind ja anders unterwegs. Sie haben uns erpresst. Umsonst haben sie die 4 Stunden haben sich zurückgeholt. Umsonst. Das ist umgerechnet sogar 11% macht das aus. Und es ist nicht förderlich, der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Es ist nicht förderlich, dass wir endlich mal wieder junge Menschen beschäftigen. Das ist zwar auch verabredet worden mit 4.150 Jungen, die jetzt eingestellt werden sollen, aber zu anderen Bedingungen ist dahingestellt. Aber es ist nicht förderlich. Aber sind alle unterwegs. Uns wurde gesagt, wir sind auch die Einzigen, die so wenig arbeiten. Ne? Also alle. Und das ist in der Tat wirklich, also reell auch in der IG Metall, wo man hinguckt. Überall ist die Arbeitszeit wieder Stück um Stück hochgesetzt worden. Der ganze Kampf, den wir geführt haben, über Jahrzehnte letztendlich, ist damit zerstört worden. Und ich weiß, kann mir im Moment nicht ausmalen, wie wir da wieder zurückkommen
aber
sollen.
Aber es ist auch wahr, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen dafür waren, eher verzichten wir auf die Arbeitszeitverkürzung. Wir arbeiten lieber mehr, aber verzichten nicht auf den Lohn.
Ja, auf den Lohn können sie nicht verzichten, weil das hat was mit Armut zu tun. Wir haben alle die T-Shirts getragen, arm trotz Arbeit. Ne? Also ist das ja auch nur die Krücke. Aber nicht nur das, sondern sie sind ja weiter unterwegs. Wenn man guckt, die Beamten, die arbeiten teilweise schon 41 Stunden, das muss man sich vorstellen. Ja? Also es ist nicht das Ende der Fahnenstange, die 38. Die haben mehr vor. Die wollen uns 40, 41, 45, 50 Stunden, da wollen die uns hinhaben. Von daher müssen wir uns sehr wohl mit der Frage der Arbeitszeit neu oder verstärkt wieder auseinandersetzen.
Ja, es ist auch überhaupt sind seltsame Verhältnisse eingekehrt, was auch das Grundeinkommen und die Billiglöhne betrifft. Das ist ja sozusagen die unterste Stufe der Bedrohung, dass man sagt, wenn ich dazu gezwungen werde, für Billiglöhne zu arbeiten oder in einem Vollzeitjob zu arbeiten, mit dem ich mich nicht mal ernähren kann vollständig, dann mache ich doch jedes Bündnis mit, das mir irgendein Unternehmer oder Kapital vorlegt, damit ich überhaupt noch über die Runden komme. Und das ist ja eigentlich auch schon vom Standpunkt des Kapitalismus her ziemlich schwachsinnig, mit Billiglöhnen die Leute am Leben halten zu wollen. Die wollen ja ihre Sachen auch verkaufen. Es müssen auch Käufer da sein für die Produkte. Und die Grundlagen auch vom Kapitalismus ist, dass die Reproduktion der Menschen so viel kostet, wie die zirkulierenden Waren wert sind. Jetzt habe ich mal hier die Frage, ob für euch da irgendwie eine Erkenntnis da ist, warum der Staat überhaupt auf dieser Ecke nicht nachdrängt, also wo eigentlich gewerkschaftliche Forderungen sich auch nicht nur an die Unternehmungen und ans Kapital wenden müssten, sondern eigentlich an den Staat selber, der praktisch diese Gesellschaft nicht mehr in ihrem Reproduktionskreislauf zu halten in der Lage ist.
Wir von der TAG haben uns auch einige Gedanken darüber gemacht. Es stimmt, dass der Staat in der Globalisierung keine Möglichkeit mehr hat, auf der nationalen Ebene die Wirtschaft zu zähmen. Die Wirtschaft erpresst den Staat. Der Staat ist erpressbar einfach dadurch, dass die Wirtschaft sagt, wie schon gesagt wurde, wir gehen ins Ausland. Also mit anderen Worten, die Arbeitslosenzahlen werden immer höher werden. Und das hält kein Politiker aus. Also wenn die, jetzt sind es gerade mal zwischen 3 und 4 Millionen, wenn es 5, 6, 7 Millionen werden, dann ist irgendwann zu Ende. Und davor hat der Staat Angst. Und deswegen ist er beliebig erpressbar, solange es offene Märkte gibt. Die Frage der offenen Märkte muss man in den Vordergrund stellen. Das heißt, offene Finanzmärkte, offene Arbeitsmärkte, Güter- und Dienstleistungsmärkte. Das ist der Punkt und der wird systematisch verschwiegen.
Ich würde dem widersprechen, wenn ich darf, kurz. Also erstens kann man nicht sagen, der Staat wird erpresst von den Unternehmern. Der Staat ist im Wesentlichen ein ausführendes Organ der Unternehmer. Also diese globalen Bedingungen der Politik, man nehme ja nur mal die G8, die werden ja von den politischen Agenturen der Nationen ins Leben gesetzt. Also es ist genauso, wie wenn man auf kommunaler Ebene sich jetzt erpresst fühlt und man kann die Stadtwerke nicht mehr mit Investitionen versehen. Man wird sie deshalb privatisieren müssen, in Anführungszeichen. Diese Bedingungen hat die Politik zuerst mal geschaffen, dass das die Lage ist. Also es steht nicht Politik gegen Wirtschaft, sondern es steht die Aufgabe, eine Politik durchzuführen, die sich gegen die Unternehmervertreter in der Politik wenden. Also wir haben eine große Koalition, die im Wesentlichen die Politik der Unternehmen vertritt. Das Zweite ist, dass der Staat ein Interesse haben sollte, die Reproduktionsbedingungen zu sichern und so. Das hat er natürlich nur im begrenzten Umfang, weil die Wirtschaft ist nicht darauf angewiesen, die von ihr produzierten Waren im Inland abzusetzen. Also 44% des deutschen Sozialprodukts gehen in die Exporte. Also hier wird produziert für einen Weltmarkt. Und was im Inland passiert, ist den Unternehmen ziemlich gleichgültig. Der Staat hat die Aufgabe, diese zum Abschluss freigegebenen Bürger, das sind viele Millionen, sind ja nicht nur die Arbeitslosen, so zu alimentieren, dass sie nicht auf die Barrikaden klettern und politisch unliebsam werden. Also diese Stillhaltung, Hartz IV und andere Hartz-Gesetze. Das ist die Aufgabe des Staates. Die Reproduktion selbst, du brauchst einfach die Binnennachfrage nicht mehr zum Absatz der produzierten Güter, weil du diesen Weltmarkt hast. Das ist das Problem. Deshalb ist es schon richtig, was angedeutet wurde, dass man sehen muss, diese Globalisierung, diese absolute Öffnung der Grenzen, dieses reine Unternehmergesetz weltweit regional zu begrenzen, dem Riegel vorzuschieben und regionale Regelungen zu finden.
Rahmen zu geben auch. Wo hat das stattzufinden und wie hat das stattzufinden?
Oder hat es überhaupt stattzufinden? Ja.
Es kommt aber auch noch ein Punkt dazu. Die Staatsschulden sind nach meiner Auffassung eine ganz starke Begründung dafür, dass der Staat zu relativ vielen Verhaltensweisen und politischen Regelungen in der Lage ist, die aus freien Stücken, da die Stadtvertreter ja auch gewählt werden wollen, gar nicht bringen würde. Also wenn man sieht, dass allein die Bundesrepublik 1,48 Billionen Euro Schulden hat, dann heißt es, die kann auf 100 Jahre die nie zurückzahlen. Es besteht eine permanente Forderung von Kapitalseite an die Leute, die uns auch regieren und wo eine gewisse Bringschuld da ist, dass es alles so funktioniert. Schließlich ist auch die Bundesrepublik selber Teil einer Aktiengesellschaft, die sie auch selber noch bewirtschaftet sehen will. Wie kann man denn das überhaupt noch gewerkschaftlicherseits oder sonst wo zusammenbringen?
Also das war auch eine Erfahrung, die wir in dieser Auseinandersetzung gemacht haben. Wie verhält sich die Politik? Also in unserem speziellen Fall ist es ja so, dass sie nicht nur den gewohnten politischen Auftrag hat oder Verantwortung, sondern zusätzlich Hauptaktionär ist, wie der Konrad schon gesagt hat, der Telekom mit über 32% der Aktien. Und im Aufsichtsrat diesen Plänen zugestimmt hat, mit zwei Vertretern, die da drin saßen, beide SPD-Vertreter, die zugestimmt haben, die also entscheidende Stimmen hatten, hätten die ihren Finger nicht gehoben, wäre das ja überhaupt nicht passiert mit der Ausgliederung, sondern sie haben das mit befördert, im Interesse, wie es ein jeder Unternehmer hat. An der Stelle ist der Staat und der Bundesfinanzminister Unternehmer und will möglichst viel rausziehen. Über 1 Milliarde hat der Staat abgeschöpft von unseren Aktien. Das ist ja das Grundübel, dass diese ganzen Gewinne oder überwiegend den Aktionären in den Rachen geworfen wurden. Diese Verantwortungslosigkeit an dieser Stelle, das ist ungeheuerlich und mir geht es genauso. Ich bedauere es zutiefst, dass wir nicht nach Berlin gefahren sind. Und unsere Beschäftigten haben danach verlangt, weil in der Auseinandersetzung zunehmend klar geworden ist, welche miese Rolle der Staat an dieser Stelle spielt. Also das ist ungeheuerlich, die Erkenntnis. Und bei uns ist es so, in der Stimmung der Streikenden, die wollen immer noch nach Berlin. Da müssen wir hin. Das kann doch nicht sein, dass die sagen, das geht mich alles nicht an, nichts an.
Sollten sich die Gewerkschaften nicht auch irgendwann mal mit den Ursachen auseinandersetzen? In Sachen Telekom müssen wir doch klar sehen, dass Telekom im internationalen Wettbewerb steht mit anderen, die wesentlich geringere Löhne zahlen. Darauf muss man mal schauen. Das hängt wieder mit der Globalisierung zusammen. Und es muss gleiche Rahmenbedingungen geben für die Unternehmen. Man kann nicht mit moralischen Zeigefinger auf ein Unternehmen losgehen und sagen, ihr müsst höhere Löhne akzeptieren, wenn eure Konkurrenten viel niedrigere Löhne zahlen.
Also da muss ich gleich mal widersprechen. Das ist ja widerlegt worden, diese Behauptung der Telekom. So hat sie uns ja in den Kampf reingejagt, indem sie gesagt haben, alle anderen verdienen viel weniger. Und es ist widerlegt worden sogar, also zunächst mal auf nationaler Ebene, sogar in der Sendung Kontraste war es, meine ich, wo ein Reporter rumgelaufen ist, genau zu den Unternehmen, in denen man gegangen ist, wo behauptet wurde, die verdienen alle viel weniger, und rausgestellt hat sich, dass die das Gleiche, wenn jetzt sogar ein höheres Niveau hatten. Also da wird ja mit ganz üblen Tricks und Lügen gearbeitet an dieser Stelle. Das ist nicht wahr. Also da muss man sich auch mal anschauen, im Detail, was dahinter steckt. Also diese Argumente einfach anzunehmen, das ist gefährlich.
Das aber einfach abzustreiten, ist auch gefährlich.
Ja, es stimmt nicht. Ihr Argument stimmt nicht. Deutschland ist Exportweltmeister. Es ist im internationalen Wettbewerb in den meisten Wirtschaftssektoren weit überlegen, weil man nämlich nicht nur die Lohnkosten sehen muss, sondern die Lohnkosten ins Verhältnis zur Arbeitsproduktivität setzen muss. Wenn Sie das machen, also die sogenannten Lohnstückkosten, dann hat Deutschland in den letzten 10 Jahren den niedrigsten Anstieg. Es gibt in der Ökonomie viele Faktoren und Kriterien, die das genau berechnen. Also dieses Verhältnis Lohnstückkosten international zeigt, dass die führenden deutschen Branchen, Kraftfahrzeugbau, Maschinenbau und so weiter, weit überlegen sind und deshalb auch Exporterfolge haben. Auf den internationalen Märkten und auf den deutschen Märkten auch sind die deutschen Firmen überlegen. Es gibt Probleme in der Elektrotechnik, also nicht was den Telekom-Markt angeht. Übrigens hat die Telekom den größten Cashflow in der ganzen Bundesrepublik. 13 Milliarden Cashflow ist also Gewinn plus was aus Abschreibungen und so weiter an liquiden Mitteln zur Verfügung steht. Die Telekom setzt das aber im Ausland ein. Im Ausland sind aber die Gewinne bislang niedriger als in Deutschland. Es ist auch eine betriebswirtschaftlich, unternehmenspolitisch unsinnige Politik, die Telekom macht. angetrieben von der Vorstellung, in 20 Jahren ist der Auslandsmarkt viel wichtiger. Deshalb gehen sie dahin und schneiden gewissermaßen den Ballast ab, den die deutschen Arbeitnehmer darstellen. Das ist der Punkt. Nicht die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, die ist groß.
Ja, ich glaube auch. Warte mal, einen kleinen Augenblick.
Mit dem Exportweltmeister zu argumentieren, mit solchen Durchschnittswerten, mit durchschnittlichen Produktivitätsfaktoren, führt an der Sache vorbei. Man muss von Betrieb zu Betrieb schauen, wie ist da die Konkurrenzsituation, und zwar auf der internationalen Ebene. Und das, ich meine, ich finde es auch schlimm, was bei Telekom passiert, aber man muss auf die Ursachen gehen. Wir müssen diese Offenheit der Märkte wieder zurücknehmen.
Na, der Konrad hat aber jetzt eine Ursache genannt, die ich für sehr wichtig halte, dass es um die Zukunftsmärkte jetzt schon geht. Also dass da auch ein Entwicklungsmodell dahinter steht. Wie stellt sich Deutschland in 20 Jahren dar oder die USA oder sonst was? Ich halte den Faktor für sehr wichtig bei den ganzen Diskussionen, die intern laufen. Dass man sich gut vorstellen kann, dass die Bundesregierung eigentlich vollkommen auf den Technologiemarkt abzielt und auch weiß, wenn sie den Technologiemarkt halbwegs beherrscht und mit den USA in ein Konkurrenzverhältnis kommt, das für sie günstig ist, dass dann die anderen Probleme mit, na gut, Telekom ist kein nebensächliches Problem, aber zum Beispiel die Landwirtschaft, die Fischerei, alles, was bei uns niedergeht, das geht wirklich fundamental zugrunde, damit auf dieser Seite eben das große Geld gemacht wird. Dass also der Zukunftsmarkt eigentlich eine Utopie ist oder eine Vorstellung ist, mit der praktisch alle Probleme, die den Staatshaushalt und sonst was betreffen und auch die Entwicklung der Industrie betreffen, dass die damit irgendwann vom Tisch geht. So kommt mir das vor, als so eine Art Heilserwartung im Kapital.
Also ich möchte nur darauf hinweisen, man rechnet mit einer zunehmenden Deindustrialisierung. Das heißt, immer mehr Industriebetriebe werden abwandern ins Ausland. Das bedeutet, das Kapital setzt auf den dritten Sektor, also auf die Dienstleistungen. Ja, und wenn wir ein reines Dienstleistungsland werden, dann wird es zappendust.
Das stimmt auch so nicht. Also es geht ja nicht um Durchschnittswerte, sondern um Branchen. Um es nochmal zu sagen, Maschinenbau, Deutschland weltweit überlegen. Weltweit überlegen und bis 2015, letzten Gutachten von Prognos, das ist eine kapitalintensive Gesellschaft, bis 2015 im selben Verhältnis überlegen. Kraftfahrzeugbau gilt dasselbe. Medizintechnik, ganz wichtiger Punkt für die Zukunft, gilt dasselbe. Die einzige große Branche, für die das nicht stimmt, um es nochmal zu sagen, ist die Elektrotechnik. Und deshalb verabschiedet sich auch Siemens schrittweise aus dieser Technik. Ja? Und diese Deindustrialisierung ist eine Mehr. Tatsächlich geht es darum, innerhalb der globalen Wertschöpfungsketten, wenn Sie das meinen mit Industrie, der Teil der Fertigung, der wird zunehmend ausgelagert.
Das nenne ich Industrie.
Ja, ja, aber es gibt viel,
viel mehr. Die Verwaltung bleibt hier.
Nein, ja, Forschung und Entwicklung bleibt hier. Das ist der entscheidende Punkt.
Solange wir noch einen Bildungsfortschritt
Die Forschung, haben. Jetzt gehen wir doch mal aus von dem, was die Unternehmen tun. Man kann ja sagen, das kriegen sie gar nicht hin. Aber was sie jetzt tun, ist Forschung und Entwicklung bleibt hier. Die zentrale Logistik bleibt hier. Die Finanzierung bleibt hier. So. Größere Teile der Fertigung werden immer weiter verlagert, dort, wo die Kosten niedriger sind. Und das heißt im Wesentlichen die Lohnkosten. Ja. Das ist völlig richtig.
Aber das ist der entscheidende Punkt. Deswegen gibt es Arbeitslosigkeit.
Deshalb gibt es möglicherweise Arbeitslosigkeit. Ich will jetzt nicht die Unternehmen in Schutz nehmen. Aber tatsächlich kann man ja sagen, das sagen die auch, das, was wir an Fertigungsarbeitsplätzen verlieren, gewinnen wir an Arbeitsplätzen in den höher qualifizierten Bereichen. Das ist ja die ganze Hoffnung.
Das stimmt auch nicht. Das ist doch eine Lügenmärchen.
Prima. Sondergleichen. Finde ich gut, dass Sie das sagen. Aber das ist jetzt mal die Propaganda und die Strategie der Unternehmen.
Ja, und Sie scheinen das zu verfolgen oder zu glauben.
Ich nehme es erstmal zur Kenntnis.
Ja,
und kenne die Daten. Und da ist es bisher so, es ist tatsächlich so, dass der Anteil der technologieintensiven Bereiche der einzelnen Branchen in Deutschland wächst und dass der Anteil an Fertigung in Deutschland abnimmt und der Saldo ist negativ. Das ist völlig richtig. Der Saldo ist negativ. Es werden mehr Beschäftigte freigesetzt, mal in Anführungszeichen, das schöne Wort, durch die Kapitalauslagerung, als dass neue Arbeitsplätze entstehen. Insofern halte ich diesen Trend für völlig falsch. Nur ist das nicht Deindustrialisierung, sondern ist das Abkappen ganz bestimmter Bereiche einer längst ineinander verwobenen Produktion.
Ja? Das ist industrielle Fertigung, nennt man das.
Ja? Na gut, also.
Und da sind Arbeitsplätze. Und das sind die, um die wir kämpfen. Das sind die Arbeitsplätze, die verloren gehen. Und wenn wir 5 oder 6 Millionen Arbeitslose haben, dann werden auch sie aufwachen.
Um die müssen wir auch kämpfen. Um die kämpfen wir auch. Das müssen Sie mir nicht sagen. Also ich war gerade beim Telekom-Streik einigermaßen aktiv, um solche Arbeitsplätze zu verteidigen. Die müssen wir verteidigen. Aber wir müssen auch diejenigen verteidigen, die höher qualifizierte Berufe ausmachen.
Wir können nicht lauter hochqualifizierte Leute haben. Es gibt auch Leute, die nicht hochqualifiziert sind.
Ja, also wir wollten ja eigentlich hier über Widerstandskultur reden und nicht die ganze Argumentation wiederholen, die wir aus dem Fernsehen kennen. Für mich ist ein ziemlich wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte, dass es doch auf das hinausläuft, dass durch den Stand der oder durch den wirtschaftlichen Status, den die Bundesrepublik in der Welt sozusagen einnehmen will, uns eigentlich sowas wie eine Elitewirtschaft droht. Das heißt also, Konzentration auf Intelligenz und Innovation und Vernachlässigung der unwirtschaftlich, immer unwirtschaftlicher werdenden Bereiche. Das ist also dann auch das, was Sie befürchten, dass natürlich damit eine breite Arbeitslosigkeit entsteht. Und für mich ist gerade in dem Zusammenhang mit Widerstandskultur auch die Frage verbunden, inwieweit wir diese Art von Elitebildung in der Gesellschaft, wie weit man der entgegenwirken kann, nicht unbedingt immanent politisch-wirtschaftlich, sondern auch durch Möglichkeiten, wo man das akzeptiert, dass die Bundesregierung auf irgendwas abfährt, wo der Großteil der Bevölkerung sozusagen oder ein größerer Teil der Bevölkerung immer mehr rausfällt. Dass wir auch mal den Aspekt mit einbeziehen. Zum Beispiel, inwiefern ist diese Angst vor Arbeitslosigkeit nötig für diesen ganzen Prozess? Inwiefern können wir die Arbeitslosigkeit auch auf andere Weise angehen? Also zum Beispiel, dass wir nicht nur um die Arbeitsplätze buhlen, sondern Kulturen entwickeln, in denen die Reproduktion der Menschen auch anders möglich ist. Das wäre so ein Gedanke, auf den man hinaus kann, weil ich die große Befürchtung habe, dass das Kapital die Arbeitslosigkeit als ein psychologisches Schmiermittel braucht, dem man auch entgegentreten kann, dass eigentlich diese Angst, wenn sie ständig nur thematisiert wird und gar nichts dazu beigetragen wird, dass dieses Problem auch anderweitig mal gedacht wird, dass das natürlich dann auch genau die Politik befördert, die im Augenblick läuft.
Das ist ein Fehlgedanke. Es ist natürlich so, dass es immer mehr Arbeitslosigkeit geben wird und dass das beherrscht die Menschen und die Angst, die ist berechtigt. Und die Politik tut nichts dagegen. Aber man sollte nicht moralisch hergehen und sagen, ihr Politiker, ihr seid böse, ihr tut nichts dagegen, sondern man muss die Ursachen angehen, die ich genannt habe.
Das ist schon richtig. Bloß ich erinnere, vor 15 Jahren haben wir mal, das war so eine kleine Technikergruppe, dem DGB ein Seminar angeboten zur Entwicklung und zum Stellenwert der Mikroprozessorelektronik. Damals waren die noch gar nicht vertreten, das hat sich nur abgezeichnet. Und das alleine war schon fast nicht durchzubringen, weil das interessierte nicht und so weiter. Ich will auch nur sagen, die Einschätzung der Mikroelektronik, die ja eigentlich die dritte industrielle Revolution ist und die auch dafür sorgt, dass die Arbeitsplätze verloren gehen und zwar für immer, und alle Bereiche durchforstet, wie jetzt auch die Verwaltung und so weiter. Sogar bei den Managern sind sie schon angekommen. Das hat man falsch eingeschätzt. Man hat immer so getan, ja, das schafft alles Arbeitsplätze und da gehen welche verloren, aber es schafft mehr Arbeitsplätze. Alles Lüge. Und das weiß man mittlerweile. Von daher muss man die Politiker, wo sie auftreten, wirklich abwatschen. Das tut mir leid. Und die haben an diesen Halbweisheiten oder Wahrheiten mitgestrickt.
Ja, aber man kann doch nicht im Ernst behaupten oder fordern, die
Produktivitätssteigerung, also der Einsatz von Maschinen, die Arbeitsplätze ersetzt, müsste man stoppen oder das sei ein falscher Weg. Das kann man doch nicht im Ernst sagen.
Das sagt ihr ja auch gar nicht, aber vielleicht gibt es...
Was hat denn die Politik falsch gemacht, wenn sie diese Produktivitätssteigerung befördert?
Vielleicht gibt es einen anderen Umgang mit technischem Fortschritt, dass man sagt, okay, wenn diese und diese Neuerung eingeführt wird, da gibt es Steuern oder was weiß ich, dafür sind sie ja da, auch unsere lieben Leute da.
Aber auch in dem Punkt sind wir wieder bei dem internationalen Wettbewerb. Die anderen Länder schlafen nicht mit der Produktivität und wenn die eine höhere haben, im Moment haben wir noch eine höhere, wenn die eine höhere haben, dann ist sofort die Lichter aus.
Na, wir brauchen ja jetzt keine Glaubensbekenntnisse an den Weltmarkt jetzt hier verteidigen.
Das sind keine Glaubensbekenntnisse,
das ist ein Glaubensbekenntnis.
Sie mogeln sich daran vorbei.
Woran jetzt
vorbei? Also wenn er behauptet, es sei ein Glaubensbekenntnis, dass
Weltmarkt,
Märkte offen sind und dass es internationalen Wettbewerb gibt.
Nein, nicht, dass die offen sind, sondern dass der Weltmarkt überhaupt hier in so einer gebügelten Version voranschreitet, Technologie voraus, alle hinken hinternach. Und wenn wir jetzt hier, wir Deutschen oder was, da nicht mitmachen, dann geht es uns dreckig. Das ist einfach falsch. Die ganze Technologieentwicklung wird immer so laufen, dass es da dass es da was gibt und dort was und dass sich die Leute sogar technologisch austauschen. Das ist ja nicht der Punkt, dass Technologie entwickelt wird, ist gut und es ist nur nicht gesagt, dass das die Wirtschaft alles einfach aus sich heraus macht, sondern dass die Wirtschaft diese Technologieentwicklung nur nutzt und dieser Nutzen der Wirtschaft, das ist eigentlich das Problem, nicht die Technologie als solche. Wir müssen vielleicht nicht unbedingt auf den Mond fahren, nur weil irgendjemand vor uns da hingekommen ist. Ja? Das ist nicht der Punkt. Also wir müssen nur gucken, warum wird dies, was die Technologie ermöglicht, dass nämlich immer weniger Arbeitsaufwände entsteht. Das ist ja das Zentrale, was Technologie überhaupt ausmacht. Warum das nicht zurückgegeben wird an die Menschen, sondern warum dabei eben Aktiengesellschaften mit 50-100% Renditen auftreten, dass amerikanische Manager 400 Millionen Dollar im Jahr Einkommen haben und so, das sind fast Nebensachen, ja, gegenüber dem, was da alles an Kapital rumgeht. Das ist doch das Problem, nicht die Technologie, sondern die Kapitalisierung von Technologie. Und da geht es nicht darum, dass man irgendwie die Konkurrenz immer nur in den Vordergrund stellt und dass da hier was hin und her geht, das ist nicht der Punkt.
Ja, da haben Sie einen kleinen Gedankenfehler, tut mir leid. Also Sie wollen die Konkurrenz kleinreden. Ich stimme Ihnen zu, dass es entscheidend darauf ankommt, politisch mit der höheren Technologie oder mit der höheren Produktivität umzugehen. Das ist entscheidend. Aber die Regeln, die Politik setzen müsste, also die Rahmenbedingungen, wie ich schon sagte, kann die Politik nicht mehr setzen, wenn nämlich durch solche Rahmenbedingungen die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im eigenen Land geschädigt wird oder behindert wird im Vergleich zu Unternehmen, die in irgendeinem anderen Land produzieren, wo diese Rahmenbedingungen viel unternehmensfreundlicher sind. Ja, das ist das Problem. Und da kommt der internationale Wettbewerb ins Spiel.
Also die entscheidende Frage wäre doch, dass die technologische Entwicklung den Menschen zugutekommt. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass ausschließlich Kapitalunternehmen, die Konzerne von der technologischen Entwicklung profitieren, Arbeitskräfte freisetzen und damit dann also mit den enormen Profiten auf dem Weltmarkt konkurrieren. So, aber das Problem lässt sich natürlich, wenn ich sage, der Staat muss, weil internationale Wettbewerbsfähigkeit und so weiter, dann orientiere ich mich natürlich an den Gegebenheiten, die wir haben. Also wir stoßen natürlich in der Frage sofort an die Frage Kapitalismus ja oder nein. Also unter kapitalistischen Verhältnissen wird es natürlich immer so sein, dass die Unternehmen und Konzerne die technologische Entwicklung für die Profite nutzen und nicht für die Bevölkerung, denen das zugutekommen könnte, zum Beispiel durch Arbeitszeitverkürzung.
Das stimmt.
Generelle Arbeitszeitverkürzung, ne? Und dadurch eben keine Entlassungen. Das werden die Unternehmen im Kapitalismus natürlich so machen und nicht anders. Man müsste es halt anders, also bloß wenn ich mich dem unterwerfe, dann finde ich, gibt es auch keine Lösung.
Aber der erste Punkt ist nochmals, und das sollte man gerade nach den G8-Treffen und den Protesten begreifen und auch sagen, die Politik ist ausführender Agent der Globalisierung. Und sie als Opfer einer Wirtschaftsentwicklung hinzustellen, ist einfach absurd. Die Politik ist mit und ganz zentral verantwortlich für das, was unter Globalisierung zu verstehen ist. Zweitens, in den USA hat man diese Taktik oder diese Strategie der Deindustrialisierung tatsächlich unternommen. Die haben ganze Landstriche leergefegt, nach China verlagert, die jetzt in die USA zurück importieren. Doch. Man hat dort wirklich Industrie, Arbeitsplätze im großen Maßstab gelegt. Bei uns ist das nicht so. Das muss man mal verstehen. Bei uns hat man genutzt die Globalisierung, um den Standard der Löhne, den Standard der Sozialleistungen so runterzudrücken, dass diese Lohnausgaben wiederum international wettbewerbsfähig sind. Bei uns hat man in den letzten 15 Jahren die Löhne real um 3-4% gesenkt, trotz steigender Arbeitsproduktivität. Man hat die Arbeitszeit erhöht, das heißt, was Marxisten sagen, man hat den absoluten Mehrwert gesteigert. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten des Kapitals, die Globalisierung zu nutzen. Keine Regierung hat es gemacht, was Klaus vorgeschlagen hat. Zum Beispiel, dass man sagt, wenn wir eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität um 2% haben, sorgen wir für eine gesetzliche Festlegung, die Arbeitszeiten um 2% runter. Also Arbeitsproduktivität hoch, Arbeitszeit runter, kann man gesetzlich festlegen. Hat sich überhaupt keiner rangemacht. Also das wären so Forderungen, die die Gewerkschaft reinbringen muss.
Gerne in der anderen Richtung weitergehen, Widerstand entwickeln. Und was ich, wo ich positive Ansätze sehe, ist zum Beispiel dieses sogenannte Grundeinkommen. Das könnte ja möglicherweise der Weg sein, dass zumindest eine Existenzberechtigung des Einzelnen gewährleistet ist. Das könnte auch oder müsste auch der Kampf sein. Auch die Gewerkschaften, ich finde, die können sich da alle drunter versammeln. Das ist ja scheinbar sogar in CSU- oder CDU-Kreisen diskutierbar. Also finde ich, sollte man da die Richtung verstärken.
Jeder sechste Deutsche ist arm oder in der Nähe der Armut. Egal, ob er übrigens arbeitslos ist oder Arbeit hat. Also Arbeit macht auch arm. Ganz wichtiger Punkt, dass da eine Klammer ist. Dass sie nicht die Beschäftigung haben und ganz anderen, sondern das geht quer durch. Das aber bedeutet, wenn man nun sagt, also Grundeinkommen 1500 im Monat, ja, 18.000 im Jahr, das ist eine Summe von 250 bis 300 Milliarden Euro pro Jahr. Die muss irgendwo herkommen, das ist uns klar. Die wird wahrscheinlich nur herkommen durch eine andere Art der Besteuerung. dass man die großen Gewinne und Einkommen stärker belastet, die ja in den letzten Jahren ständig geringer belastet werden. Es wäre also eine zentrale, eine Kardinalforderung in der Gesellschaft, die alles aufreißt. Es würde die Leute, die Grundeinkommen erhalten, freimachen von dem Zwang, zu unmöglichen Bedingungen arbeiten zu müssen. Es wäre also auch ein Druck auf die Löhne. Erst ab einem bestimmten Lohn würde dann ja jemand überhaupt in die Arbeit gehen. Mhm. Also es wäre insofern auch ein Mindestlohn. Mhm. Es wäre auch eine Barriere für die Löhne. Und gesellschaftliche Arbeit kann man gesellschaftlich entlohnen. Und die Leute, die dann eben keine haben, nehmen teil an dem gesamten Sozialisationsprozess. Und die sollen das bekommen. Also die Forderung darum würde aufreißen, wem gehört die Gesellschaft. Insofern finde ich sie gut.
Ja, eben. Das könnte, oder ein Effekt könnte sein, die Zivilgesellschaft wird stärker und kommt zu der Macht, der ihr eigentlich zusteht.
Also nochmal zu dem bedingungslosen, so wird es ja genannt, bedingungslose Grundeinkommen, die sollen ja alle bekommen, unabhängig davon, ob sie arbeiten oder nicht, oder bedürftig sind, auch ohne irgendwelchen Nachweis der Bedürftigkeit und so weiter. Ich halte es eigentlich für eine falsche Konsequenz aus dem, was im Kapitalismus tatsächlich abläuft. Tatsächlich ist doch, dass mit immer weniger Arbeitskräften immer mehr Waren produziert werden. So, und das natürlich normalerweise Arbeitskräfte freisetzt. Wenn ich also mit einer bestimmten Anzahl von Arbeitskräften doppelt so viel Waren produzieren kann, herstellen kann, als vor 10 oder 20 Jahren, dann brauche ich natürlich einen Teil der Arbeitskräfte einfach nicht mehr. Dann wäre doch die logische Konsequenz, wäre doch, so wie wir es vorhin schon diskutiert haben, die Arbeitszeit für alle zu senken. So, in den Freiraum zu schaffen für Kultur, für Familie, für Bildung und so weiter. Für politische Arbeit auch. So, das wäre doch die Arbeitszeit generell zu senken auf 20 Stunden. So, und die Arbeit gleichmäßig auf alle zu verteilen. Dann hätten alle was davon und ich müsste mir nicht überlegen, die einen sollen ein Grundeinkommen haben. Das muss also die und die bestimmte Höhe haben, damit es ausreicht zum Leben. Vielleicht auch noch für Kultur und für Bildung oder so. Also da werden riesige Rechenmodelle, die Miete muss bezahlt werden und. Und die anderen, die arbeiten weiterhin 40 Stunden oder vielleicht 60 Stunden. Also ein Teil der Bevölkerung. Also das ist doch eigentlich, ich halte es im Prinzip für eine falsche Konsequenz aus der Tatsache, wie der Kapitalismus funktioniert. Und man müsste sich, im Prinzip müssten wir uns für generelle Arbeitszeitverkürzung machen.
Aber die Gefahr ist natürlich doch riesig. Also was der Klaus zu Recht an die Wand malt, dass sich der Kapitalismus damit sozusagen mit der Zahlung einer geringen Alimente für die zu kurz gekommenen aus der Schusslinie sich
das begibt. Das könnte die Systemfrage sein.
Das ist eine Gefahr. Das ist eindeutig eine Gefahr. Also diese Brot- und Spiele-Strategie hat es schon mal gegeben in verschiedenen Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung. Es ist schon so, dass die Gefahr, das darf man nicht verkennen, dass bei denen, die eine solche Alimentation bekommen, die Lust am Kampf gegen den Kapitalismus möglicherweise abnehmen kann. Das darf man doch nicht verkennen.
Das kann sein,
Und es kann auch, man darf auch nicht meinen, dass das sozusagen die Alternative zum Kapitalismus ist. Ich würde dem eben zugeben, das kann eine Transmission sein, ein Schritt, eine Fragestellung, wem gehört denn das Geld, das hier erarbeitet wird. Nur muss man schon sehen, was verteilt wird, muss erarbeitet werden. Also es können nicht diejenigen, die Arbeit haben, sozusagen 10 Stunden länger arbeiten.
Ja, exakt.
Ja, damit die anderen...
Produktivität.
Ja, also es geht dann nur, wenn man es nimmt aus dem, auch von der Forderung her jetzt, ob die dem zustimmen oder nicht, das werden sie nicht tun.
Ich glaube, der Klaus hat da einen wichtigen Punkt angesprochen, wo es darum geht, dass ja eigentlich jenseits des ganzen Geldgeschäfts das Hauptproblem vom Kapitalismus erst anfängt. Das heißt, was bringt es, wenn ich viel Geld kriege und hinterher viel Miete zahle? Was bringt es, wenn ich abhängig bin mit jeder Bewegung, die ich mache, und sei es Telefon, Kommunikation und alles, und jemand hat den Daumen drauf auf Software, auf alles, was sozusagen jetzt keine echten Waren sind, sondern eigentlich ideelle Produkte, damit können wir genauso vollkommen gegängelt werden. Ja? Miete ist heute schon hier in München ein Wahnsinnsproblem, wo man nicht mehr sagen kann, wir können garantieren, dass wenn jetzt jeder seinen Mindestlohn von 1500 Euro hat, dass die Miete nicht auf 1000 Euro hochgeht. Das können wir nicht garantieren. Es steckt also ein ganz anderes Problem auch dahinter, dass der ganze Kreislauf, da hat der Klaus auch mit Recht gesagt, es geht um die Arbeitszeit, im Verhältnis zu dem, was man damit machen kann. Also nicht nur das Geld, das was eine Abfindung ist, sondern eigentlich eine Sicherheit von einem Gemeinwesen, dass etwas so und so funktioniert und dass, wenn die Arbeit weniger wird, dass dann auch die Arbeit weniger sein muss für alle. Also das ist natürlich so was wie ein politisches Modell, was dahinter steht. Das wäre also für mich jetzt so eine politische Hinterfragung von dem, was Geld eigentlich überhaupt sein kann. Wir müssen, meine ich, von dem Grundgedanken wegkommen, dass alles über Geld zu regeln ist. Weil dann entstehen soziale Verbindungen, die sind nicht ans Geld und an die damit verfügbare Freizeit gebunden, sondern an sozialen Zusammenhängen.
In Davos beim Weltwirtschaftsforum hat Lamy, das ist der WTO-Direktor, gesagt, wo ich hingucke, erlebe ich Angst, dass man auch zu den Verlierern gehört.
Auch bei den Managern.
Dieses Gefühl ist sehr stark. So, und warum bleibt man dabei? Ist für mich jetzt die erste Frage. Warum bleibt man dabei? Weil man das Gefühl hat, man kann es nicht ändern, man ist Sachzwängen ausgeliefert. Und das ist genau der Punkt. Diese Sachzwänge sind eben Machwerke. Das sind gemachte Konstrukte, die aber gemacht sind von den transnationalen Konzernen, ich kürze es jetzt sehr ab, ist klar, und ihren politischen Agenturen. Und wenn ich diese Sachzwänge aus der Welt schaffen will, die ja wirklich existieren, wenn ich A sage, muss ich B sagen. Wenn ich transnationaler Konzern sage, wenn ich Siemens sage, dann muss ich sagen global Siemens, sonst ist es nicht mehr Siemens. Also wenn ich diese Sachzwänge weghaben will, muss ich die Schöpfer der Sachzwänge wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich zurückdrängen in ihrer Macht. Und das ist schon eine Alternative. Zu sagen, der Kampf, und das ist auch Widerstandskultur, für uns steht im Vordergrund die Macht dieser transnationalen Konzerne und ihrer Lobbys, ihrer Agenten zurückzudrängen mit dem Ziel, das muss ja jetzt kommen, einer solidarischen Ökonomie, mit dem Ziel einer solaren Energiewirtschaft beispielsweise, mit dem Ziel einer absoluten Demokratie, dass nämlich nicht irgendwelche Apparate entscheiden, sondern dass in den Betrieben, in den Kommunen und so weiter entschieden wird. Das sind die drei Grundlagen. Zu sagen, ja, wie sieht das denn im Einzelnen aus? Ja, da hat Jean Ziegler in Rostock was Kluges gesagt. Er hat gesagt, wenn damals 1789, als Lafayette die zwei Bataillone zur Verfügung stellt, um die Bastille zu stürmen, wenn einer von diesen Soldaten gefragt worden wäre, ja, und was ist denn deine Alternative? Dann wäre die Bastille nicht gestürmt worden. Ja? Also wir wissen, das, was wir haben, wollen wir nicht. Wir sehen genau in der Zukunft solidarisch, solar, demokratisch, sage ich mal, diese drei Kriterien. Aber wie wir da hinkommen, ist doch eine Frage der Machtentwicklung unterwegs. Also unsere Füße müssen den Weg zeigen und so weiter, was alles diese Begriffe sind. Aber es ist ja richtig zu sagen, die Leute, die den Kampf führen, entwickeln, indem sie den Kampf führen, die Ideen im Konkreten. Die großen Ideen sind klar, aber die kleinen abzuverlangen ist einfach unsinnig.
Ich muss nun leider hier abbrechen, denn unsere Stunde ist um. Wir haben noch weiter diskutiert und werden auch noch sehr viel weitergreifend diskutieren. In unserer nächsten Sendung wird es um den politischen Protest in den bekannt gewordenen Boykott- und Blockadeformen gehen, besonders um Heiligendamm. Ich hoffe, ihr schaltet euch dann auch wieder zu. Wer die Sendung nochmal hören oder weiterempfehlen will, findet sie als MP3-Datei auf der Website kulturkritik.net, wo auch der gesamte Themenkatalog dieser Sendereihe zu finden ist. So sage ich also jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal am 10. August wieder um 19 Uhr.
Wenn ich den Armen zu essen gebe, dann nennen sie mich einen Heiligen. Wenn ich frage, warum die Armen kein Essen haben, nennen sie mich einen Kommunisten. Dom Helder Camara, Brasilien.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr. Aber der Spaß oder nicht?